Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Es macht gerade wieder Spaß, MSV-Fan zu sein. Und das seit einer gefühlten Ewigkeit. Wir haben hier bei Streifendienst 1902 in den letzten Wochen ja grundsätzlich über Herz geredet. Ich habe mir das nochmal so angeguckt, was wir gemacht haben. Es war immer Herz. Es war Herz in der Wahlkampfarena. Da waren Leute, die mit Herzblut und Engagement den Verein wieder in die Spur bringen wollten, auf Vereinsebene. Wir haben Herz bei Christian Koke gesehen, einem Akteur aus der KGaA, der, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, slash gehört, der mit unglaublich frischen Ideen, mit unglaublich viel Engagement den MSV Duisburg wieder angezündet hat oder zumindest einen großen Anteil daran hatte. Und wir wollen heute beim Thema Herz bleiben nach diesem überragenden Sieg gegen Türkspor Dortmund 5:0, 18.000 Fans in der Arena. Wir haben einen da, wir haben heute einen Gast da, der ein Projekt angeschoben hat, auch mit viel Herz, Johannes Hauswirt.
Mahlzeit, ich freue mich hier zu sein.
Der Bruder unseres geschätzten Kollegen Bene Hauswirt, den ihr auch bei Streifendienst 1902 schon ein paar Mal gehört habt. Wir wollen über dein Filmprojekt reden, was du ja unter das Dach MSV einstellen möchtest. Und Tim, wir reden natürlich über das, was wir am Samstag im Stadion allesamt erlebt haben. Ne?
Ja, wunderbare Kulisse. Man muss sagen, 18.000, das hat ja, glaube ich, so ein bisschen auch die Erwartungen übertroffen, die Christian Koke ja auch dann hier bei uns im Podcast so ein bisschen hat anklingen lassen. Hatte ich ja, glaube ich, irgendwie gesagt, ich hoffe 15.000. Da zuckte er noch so ein bisschen mit den Augenbrauen und sagte, mal gucken. Ich habe mir das schon fast gedacht, dass diese Euphorie auch trägt zum ersten Heimspiel, gutes Wetter und auch ein Gegner, wo man sich denkt, das wird sicherlich schaffbar sein. Das kommt vielleicht auch noch dazu, dass man sagt, okay, heute könnte ich mir vielleicht ein bisschen ein entspannteres Fußballspiel angucken, auch wenn die Vorzeichen so waren. Die haben 1-1 gegen Wuppertal gespielt. Wir haben so ein bisschen auf eine Blackbox geguckt. Im Vorfeld hieß es dann, die Mannschaft würde offensiv auftreten. Das hatte der Trainer ja angekündigt und dementsprechend ja, war die Spannung groß und als ich dann sah, 18.000, man sieht das ja, wenn wir in der Nordkurve stehen, dann siehst du ja, kannst du schon so eine leichte Einschätzung machen,
ne,
wie viele Leute sind ungefähr da. Der Stehplatz ist eh voll und es gibt Gedränge und wenn das mit dem Bier super lange dauert, dann weißt du, es ist auf jeden Fall voll. Ja. Und als ich dann die Zahl sah, dachte ich, Moment, ist das sogar mehr als damals Zwangsabstieg und erstes Spiel gegen Heidenheim? Es knapp verfehlt, glaube ich. Ich glaube, Heidenheim waren auch 18.000, schlag mich tot. Wir hatten jetzt ja 18.000 und unter 100, 18.000. Und ich glaube, Heidenheim waren 18.000 sonst was. Also ich habe gedacht, ach krass, wir schaffen es sogar in der vierten Liga nochmal das zu toppen. Aber es war ungefähr die gleiche Euphorie.
Ich wollte gerade sagen, allein, dass es ungefähr in einer Liga spielt, was die Zuschauer zumindest angeht, das ist schon eine krasse Sache. Johannes, ich glaube, die Leute können das schon deuten. Du bist MSV-Fan, du machst Filme. Aber erzähl mal ein bisschen von dir. Was machst du hier? Warum sitzt du eigentlich hier?
Ja, also ich bin schon lange MSV-Fan. Ich bin 98 geboren, trage auch gerade das Trikot, was mein Papa in Berlin anhatte zu der Zeit. Diese Euphorie ist über mein Leben nie abgeebbt. Dann waren natürlich so Highlights wie 2010, 11, als Kind schon mit ins Stadion genommen, als es noch so schien, als würde man irgendwie in einen riesigen Abgrund gucken, wenn man da oben im Stadion auf dem Oberrang steht, weil alles noch so riesig erschien. Der MSV war mal bei uns in der Grundschulklasse und von daher ist halt schon immer irgendwie ein starker Bezug da gewesen. Ja. Ich bin in Neudorf aufgewachsen so mein näheres Umfeld, da sind natürlich auch viele MSV-Fans einfach vertreten. Lustigerweise bin ich so richtig intensivst Stadiontäter geworden, nachdem der MSV sich so ein bisschen festgesetzt hat in der dritten Liga.
Also in den letzten 3, 4, 5
Jahren ungefähr, genau. Unser Vater hatte so zu der Zeit eine Dauerkarte für Bene, ihn und mich geholt und dann mitgehangen, mitgefangen. Dann hast du alles irgendwie mitgemacht.
Und wer dich im Stadion sieht, der sieht dich auch häufig mit Kamera hantieren.
Es kommt vor. Also tatsächlich hatten wir jetzt für dieses Projekt das erste Mal für einen Fotografen eine Akkreditierung, der dann am Platz noch in der letzten Saison, ich glaube beim Spiel gegen Mannheim, so ein paar Eindrücke eingefangen hat, die wir jetzt gerade überlegen, im Film auch noch zu verwerten. Meistens zeichne ich irgendwelche Tongeschichten auf, die wir dann nutzen können, um ein bisschen Atmosphäre zu schaffen. Ganz genau.
Ja, Ton, Atmosphäre, Tim. Da hattest du natürlich viele Möglichkeiten.
Schöne Überleitung
jetzt am Samstag. Danke, danke, wow. danke. Wow. Er ist wieder da. Nein, das trägt natürlich auch zu meiner guten Laune hier im Podcast bei, was wir da am Samstag erlebt haben. Und ich glaube, da kommen die Überleitungen noch ein bisschen flüssiger als in den letzten zwei Jahren. Keine Ahnung. Aber wir waren auf jeden Fall da und du hast es ja schon mitbekommen. Ich fand es erstmal eine Sache vorweg, du hast gerade schon angesprochen, eng in der Kurve. Hm. Ich fand es trotzdem geil, wie friedlich und entspannt alles war. Du hast manchmal, gerade so bei so DFB-Pokalspielen, wenn es irgendwie gegen Pauli oder Köln mal geht, das Gefühl, da sind dann Leute da, die halten sich nicht so richtig an die Kurvenregeln, ne? Also wenn jemand rausgeht, um Bier zu holen und der geht zum fünften Mal, dann machst du halt Platz, ne? Weil anders funktioniert's in der Kurve
die nicht. Die Leute, die dann sagen, ey, sag mal, musst du jetzt schon wieder durch? Musst du jetzt
noch durchlaufen?
Pass mal auf, Kollege, ich stehe an diesem Ding hier. Ich sehe dich immer nur, wenn überhaupt, wenn es irgendwie heißt, Aufstieg, DFB, sonst was, irgendein großer Gegner kommt. So. Ne?
Ich war hier schon, da waren hier nur 8.000.
Ja, genau die.
Ne?
Ja.
Aber das war überhaupt nicht der Fall. Genau. Also das ganze Ding war einfach nur geprägt von überragender Laune und es war immer eher so, wenn man sich irgendwo durchgequetscht hat, hat man noch einen Schultertätschler bekommen oder so. Also auch das wirklich überragend, diese vollgepackte Kurve, nur Harmonie, zumindest in meinem Dunstkreis da in Block I, war wirklich herrlich. Und ja, dann stehst du da und der Zebra-Twist läuft. Und ne, Zebrastreife, weiß man, Thema. Jeder weiß genau, das ist der. Ich wollte nur kurz darauf hinleiten. Dann wird MSV geschrien. Und ich habe in meiner Zeit als MSV-Fan ja schon alles erlebt, dass es so geflüstert wird, ne, weil das Selbstbewusstsein einfach gar nicht da ist. Das ist schon eine ordentliche Lautstärke gerade. Aber das, was ich dann da am Samstag gehört habe und gefühlt habe, also wenn etwas so laut ist, dann fühlst du das ja auch, diese Inbrunst, ja, während die 18.000 Fans mit ihren Schals wedelnd MSV geschrien haben, boah, das hat mir schon direkt mal zum Beginn für mich des Spieltages die Schuhe so dermaßen ausgezogen und hat mich so gepusht. Ja, und wie gesagt, das ganze Drumherum, du konntest die Atmosphäre ja kauen, so dicht war sie. Hammergeil.
Das ist ja auch genau das, was wir jetzt gerade zu dieser Zeit brauchen.
Echt, Mann.
Ich finde das absolut überwältigend, wie man mit dem Abstieg in die Regionalliga, mit dem Liebe erträgt alles, mit den 10.30 Uhr am Geier, mit dem Fanmarsch, der Tatsache, dass so viele Dauerkarten abgesetzt wurden, einfach merkt, dass eine gewisse Euphorie nicht nur im Verein wegen dem Neuanfang in der Chefetage, sondern auch aufgrund dessen, dass die Stadt irgendwie nicht möchte, dass der MSV da verloren geht, sondern nur einen kleinen ambulanten Aufenthalt sozusagen in der Regionalliga verbringt.
Ich glaube auch, also das lässt sich ja auch irgendwo messen oder zumindest beobachten, sagen wir mal so. Du hast ja jetzt auch, Sören Link hatte, glaube ich, ein Ding gepostet, das müsste vorm Spiel gegen Gütersloh schon gewesen sein, wo die hier die den in Duisburg ist echt Schriftzug in Zebrastreifen gepackt. Ja, hat er auch irgendwie sowas gepostet, Eger. So endlich wächst zusammen, was zusammengehört. Ne? Also dieses klare Bekenntnis, also absolut. Sören Link ist seit immer schon MSV-Fan, der ist ja auch immer im Stadion.
Häufig schon da gesehen.
Ich will jetzt nicht sagen, dass der jetzt zum Eventi wird oder so. Ne?
Nein, Quatsch.
Aber also allein diese öffentlichen Bekenntnisse, auch Social Media, du hast jetzt die Königstraße beflaggt, ne? Da hat der Christian Kuck ja schon angeteased letzte Woche. All das trägt natürlich dazu bei, dass der MSV sichtbarer ist, dass die Euphorie wächst. Weil wenn ich nichts mehr mit MSV zu tun habe, dann sehe ich das eventuell und denke mir so, ah, MSV kann ich ja mal wieder hingehen, ja. Im besten Fall. Und wenn ich schon drin bin in der MSV-Bubble und dann durch die Königstraße gehe und diese Flaggen dort sehe und jeden Tag am Hauptbahnhof vorbeigehe, dann macht das was mit dir, ja. In Summe, natürlich. Ja. Du bewegst dich hier im Zebra-Revier, so fühlt sich das endlich mal wieder an. Ne?
Und dann auch noch schön, dass das Trikot so ein Banger geworden ist. Ich glaube, alle lecken sich die Hände danach. Die
soll
danach
seit heute, ist es in den Shops. Yes. Wir nehmen ja heute am Mittwoch den 7. auf und mir wurde auch schon ein Link geschickt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich vertraue immer noch darauf, dass es mir irgendwann irgendwie so in die Hände fließt.
Was? Wie anmaßend.
Ey, nein. Also momentan muss ich sagen, liegt das dann vielleicht, also ich werde jetzt nicht anfangen, bei den ersten 10.000 irgendwie da die Ellenbogen auszufahren. Mhm. Ich glaube, ich kann da noch ein bisschen warten.
Ja, geht mir ganz ähnlich. Ich glaube, Ich kann noch ein paar Minütchen warten. Ich hole mir jetzt erstmal dieses MSV-Vereinshirt. Damit fahre ich auf jeden Fall nach Oberhausen, habe ich gesagt. Am Samstag ist das ja. Ne? Wir spielen ja eigentlich immer Samstag. Ne?
Oder irgendwann anders, wenn der Platz zu kacke ist.
Genau, wenn der Platz vereist ist oder zu einem Sumpf geworden ist. Also bis Samstag so werde ich mir das auf jeden Fall zulegen. Und dann, ja, das Heimtrikot kommt ja ohnehin die erste Fuhre erst im September und dann schauen wir mal. Mhm. Aber ob ich jetzt dieses Trikot trage oder nicht, wenn das so weitergeht wie am Samstag bei uns zu Hause im Wedau-Stadion in der Schauinsland-Reisen-Arena, dann kann es auch sein, dass ich zeitnah einfach nur noch nackt im Stadion erscheine. So geil ist das.
Wir können ja auch noch mal ganz kurz drauf schauen aufs Spiel, weil ja, die Euphorie, die kommt ja natürlich auch daher, dass der MSV sich ja erstmal schadlos gehalten hat. Ne? 6:0 Tore, kein Gegentor. Es hieß dann Spitzenreiter, Spitzenreiter.
Nicht ganz geklappt.
Nicht ganz geklappt, aber das worüber reden wir hier? Platz 1 steht aktuell FC Köln 2. Wie gesagt, das ist aber Makulatur in dieser Zeit, über Tabelle zu reden, ist ja Quatsch. Spitzenreiter, Spitzenreiter hin oder her.
Nimmt man mal mit nach
Fortuna Köln, Fortuna Köln, Sportfreunde Lotte, Schalke 2, das sind alles die 6 Punkte haben aktuell. Also das heißt, das ist im Moment noch gar nicht wirklich auseinander zu klamüsern. Das ist ja auch nicht wichtig. Wichtig ist auf jeden Fall, wir haben 5:0 gegen Türkspor Dortmund gewonnen, 3:0 zur Halbzeit. Eine sehr überzeugende Vorstellung. Mir hat zum Beispiel auch wieder, ohne jetzt mal die Torschützen, generell Susek natürlich sehr aktiv 2 Tore geschossen. Erstes Tor von Wehkamp, sehr schön. Aber Bogians wirklich auch wieder sehr hervorgestochen, nicht nur, weil er in der zweiten Halbzeit dann auch noch 2 Tore geschossen hat, 1 durch Elfmeter, sondern auch, weil er da auch wieder als Vorbereiter bzw. als wichtige Schnittstelle im Mittelfeld agiert hat. Tatsächlich muss ich sagen, wundere ich mich fast, dass der Junge es den Weg zu uns geschafft hat. Der war ja bei Frankfurt 2, klar kann man bei Frankfurt sagen, gut, für die erste Mannschaft wird es nicht unbedingt reichen, aber
Perspektivspieler, so nach dem Motto.
Vielleicht ist er dafür auch schon ein bisschen zu alt und da hat Frankfurt natürlich auch irgendwie andere Optionen im Nachwuchsbereich und auch das nötige Kleingeld, sich andere Talente zu kaufen. Ich denke, dass da der Schritt in die erste Mannschaft zu groß gewesen wäre, wundere mich aber dennoch, dass so jemand, so wie er jetzt gerade spielt, nicht locker auch einen Job in der dritten Liga gefunden hätte. Aber das kann man auch zu einigen Spielern sagen und deswegen muss man ja auch nochmal die Arbeit von Preetz auch so hochhalten in dem und auch von Schmoldt wahrscheinlich, dass man sagt, wow, guckt mal, was für Leute wir da an die Sonne geholt haben. Genau wie Coskun, den finde ich überragend, da habe ich mich ja riesig gefreut, als der kam. Ja. Das sind alles wichtige Bausteine. Man sieht natürlich, dass da nicht immer alles funktioniert gegen so einen Gegner, der dann mitspielen will, wie Türkspor das gemacht hat. Da haben sich dann die Rollen mal gegeben. Ich möchte auch noch mal Simalla betonen. Super geil. Also da kriege ich wirklich Gänsehaut, wenn ich den spielen sehe, einfach weil ich weiß, dass der aus unserem Stall kommt, dass der von uns ist. Ich finde, der ist nochmal eine feinere Klinge, wenn ich das jetzt mal nur vergleichen darf, als ein Hetfer. Finde ich. Bitte schreibt uns E-Mails, wenn ihr mich jetzt als Ketzer abtun wollt. Aber ich finde, natürlich ist es ein anderer Spielertyp, aber ich finde jetzt schon, dass ein Symala viel mehr die feinere Klinge ist. Ne? Also natürlich hat er
sauberer vielleicht... Sauberer Techniker, oder
was? Ja, genau. Also er muss natürlich, wie Hetfer aber auch, vor dem Tor viel kaltschnäuziger werden. Ne? Ja. Nicht so verspielt, das hat er jetzt ein paar Mal bewiesen. Aber Leute, ne, die Ansätze, die man da schon sieht und dadurch, dass er jetzt auch immer Startelf dann aufläuft, das ist ein Zeichen und ich finde, das ist auch super, dass wir da ganz klar sagen, NLZ ist auf jeden Fall immer vorhanden und NLZ und erste Mannschaft, da passt kaum noch ein Blatt Papier dazwischen, wenn die entsprechenden Leistungen da sind. Ja.
Das ist auch das, was ich sagen wollte, also wie alt ist der Typ jetzt?
Ich glaube, der ist 19, ne?
Ja, also gib dir ein bisschen Zeit, dann wird die Kaltschnäuzigkeit kommen. Wenn du vor 18.000 da im Stadion bist irgendwie, dann geht dir bestimmt auch gut die Pumpe.
Und gib dem mal 2 Tore. Gib dem mal 2 Erfolge vorm Tor. Das haben wir bei Julian Hettler ja genauso gesehen. Mhm. Ne? Und der Junge macht jetzt seinen Weg und bei Simalla.
Ja, wie gesagt, ich möchte nur mal ohne, natürlich kann das bei einem 19-Jährigen immer sehr schnell irgendwo in eine Richtung gehen, aber ich finde jetzt schon allein von den Grundvoraussetzungen, sag ich, dass ich finde, dass wenn ich das selber so betrachte als zum Startpunkt von Hetfer, da war Hetfer für mich erstens schnell. Ne, und dann muss man gucken. Und bei Simalla sehe ich jetzt schon, ne, dass da mehr Feinheiten sind, mehr der Zug zum Tor, nicht so ganz eckig. Ja. Wir werden aber sehen, das ist natürlich Zukunftsmusik. Aber super viele Grundsteine sind gelegt. Ja. Das 5:0 ist ganz wichtig. Jetzt sollten wir auch mal ganz kurz, ich bin nicht so der Meister der Bridges und der Übergänge. Wir müssen deswegen aber jetzt auch direkt auf Oberhausen schauen, würde ich sagen. Einmal, bevor wir jetzt gleich auf dein Projekt zu sprechen kommen. Jetzt kommt Oberhausen am Samstag. Du hast schon gesagt, du möchtest im MSV-Vereins-Shirt auftreten.
Ja, wir müssen natürlich noch unsere wiederbelebte Kategorie vorschieben, bevor wir über Oberhausen reden, oder?
Ja, ganz genau. Bevor wir überhaupt selbst reden, sollten wir natürlich Onkel Kobi zu Wort kommen lassen. Ab die Post.
Onkel Kobi erklärt den nächsten Gegner.
Nee, was war das schön. So macht das Stadion wieder Spaß. Volles Haus, Top-Stimmung, 5:0. Alle gehen glückselig nach Hause. Aber jetzt bitte alle aussteigen. Der Euphoriezug hat hier Endstation. Auch wenn ich sonst für mein sonniges Gemüt bekannt bin, gegen RWO wird das eine ganz andere Nummer. Oberhausen, das hatten wir doch schon mal. Niederrhein-Pokal vor 2 Jahren. Ach, schöne Erinnerung, oder? Klang damals so. RWO spielt im Niederrheinstadion. Immerhin, die Stadt hat die Emscher gereinigt. Wenn es heute im Stadion nach Kot riecht, dann nur, weil die Windeln der RWO-Anhänger wieder übergelaufen sind.
Mama, Popo abputzen.
Rot-Weiß Oberhausen. Ja, die Mantaplatte der Regionalliga West. Fettig, eklig. Verputzen wir mal eben auf dem Weg ins Finale. Guten Appetit. Und wie hat das so geklappt? Man macht hier schon einiges mit. Wiedersehen macht hier so gar keine Freude. Der Topscorer der vergangenen Saison bei RWO hat 15 Tore geschossen, 12 Vorlagen gegeben. So einen hätten wir gebrauchen können. Ah ja, den hatten wir ja mal, ihr Lappen. So, wir brauchen nochmal die Harfe, ob er erzählt von der Schule. Stoppel war damals auf dem Mannesmann ein paar Stufen unter mir, war seinerzeit schon ein richtiger Kerni, sehr von sich überzeugt. Ich mochte ihn nicht.
Ich werd mal Fußballprofi beim MSV.
Ja, ja, laber du mal. Oh, hat geklappt. Naja, nennt mich Fußballromantiker. Heute, über 20 Jahre später, hätte ich mir gewünscht, dass er in Duisburg seine Karriere beendet und dem Verein treu bleibt. Aber naja, hätte, hätte, Viererkette. Bin nicht nur Romantiker, ich bin auch Pessimist aus Überzeugung und Selbstschutz. Ich erwarte nichts bis das Schlimmste. Aber überrascht mich und bitte lass Stoppel nicht treffen. Kurioser Fakt zum Schluss. Erst im Jahr 1933 nahm Oberhausen den heutigen Namen SC Rot-Weiß Oberhausen an. Schwarz war wohl aus. Ein Schelm, der dabei böses Hitler denkt.
Ja, ich meine, der Junge hat schon recht. Letztes Mal, als wir gegen Oberhausen gefahren sind, da haben wir uns so sicher gefühlt. Mhm. Und ich meine, ich habe das ja hier im Podcast auch schon erzählt. Ich saß da ja mit Hoppi damals und dann sind wir da zusammen untergegangen, als Drittligist noch, ja, gegen den Regionalligisten. Da haben wir richtig, richtig Lehrgeld bezahlt für unsere Arroganz. Und wir müssen auch jetzt in der Situation wieder aufpassen, finde ich, Tim. Johannes, sagt mir gerne eure Meinung dazu. Wir müssen auch jetzt in dieser Situation wieder aufpassen, dass wir da nicht zu... Ich glaube, die Mannschaft, da müssen wir uns keine Sorgen machen, aber wir Fans, ich habe schon wieder so ein bisschen, als ich jetzt Samstag noch auf dem Weinfest war und schon zwei, drei drin hatte, zwei, drei Bier im Stadion, dann noch zwei, drei Bier nach dem Stadion, dann noch zwei, drei Gläser Wein, war ich schon so ein bisschen, ja, wir sind so geil, wer soll uns aufhalten?
Das geht schnell.
Müssen wir uns noch zügeln, auf jeden Fall. Also ich persönlich weiß ja nicht, wie es in euren Köpfen aussieht.
Also um die Situation auf dem Platz mache ich mir nicht so große Gedanken. Mhm. Ich glaube, es ist gut gelaufen, aber ich habe noch nicht so ganz ein Bild davon, wie die Gesamtchemie in der Mannschaft ist, weil so viele Charaktere ausgetauscht wurden. Und ich glaube, man geht jetzt wahrscheinlich mit einem Haufen Motivation, gerade Jungs, die bei uns im Stall irgendwie groß geworden sind, an die Kiste dran. Ich glaube eher, dass jetzt gerade noch so ein Moment ist, ich war leider nicht beim Fanmarsch, ich habe nur Bilder gesehen, aber dass diese, also die Spieler bekommen ja auch davon mit, dass diese Euphorie trägt und bis nach Oberhausen trägt. Der Weg ist ja nicht allzu weit. Ich kann mir vorstellen, dass das ganz gut werden könnte.
Ja, ich hatte schon auch das Gefühl, dass wir gegen Türkspor eine Mannschaft gesehen haben, die vielleicht im ersten Moment so ein bisschen von der Kulisse überrollt wurde, aber dann auch eher von ihr getragen wurde. Und wenn du jetzt überlegst, wie viel, alle Karten für Oberhausen sind weg für Duisburger, also auch da wird es wieder eine Kulisse geben.
Es wird brennen.
Boah, was ein Dreck, ey.
Was ist los?
Ja, ich habe hier einen blau-weißen Bildschirm.
Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund?
Nee, Bluescreen, geht gar nichts mehr, total der Rotz.
Ist doch nicht schlimm.
Nicht?
Nee, klingel einfach bei Lilienthal durch und die gucken sich das Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an.
Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen?
Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Wir haben Oberhausen ja immer wunderbar bevölkert und dementsprechend mache ich mir da keine Sorgen. Aber spielerisch bin ich natürlich auch ein bisschen nervöser. Da hat der Schuss vorm Bug im Niederrhein-Pokal sein Übriges
schon,
getan.
Ne? Ja,
und vor allem muss man sagen, Gütersloh hat gut dagegen gehalten. Erstes Spiel, das war für uns auch nicht einfach, weil MSV gefühltes Heimspiel, Druck. Die Mannschaft hatte natürlich Testspiele gehabt, aber dann ist das nochmal eine ganz andere Sache, wenn du mit 11, 9 Leuten quasi zusammenspielst oder mehr oder weniger. Und jetzt kommt dann Oberhausen und das ist für mich der erste Prüfstein. Ich sage nicht, dass Oberhausen über die komplette Saison, ich meine, alles kann passieren, aber ich sehe es nicht ganz, dass Oberhausen über die komplette Saison eins der Top-3-Teams ist. Da lasse ich mich eines Besseren belehren, aber sie haben gegen Wuppertal 5-0 gewonnen. Man muss jetzt ganz klar sagen, Wuppertal 1-1 gegen dieses Türkspor, jetzt 5-0 gegen Oberhausen verloren. Was ist mit Wuppertal los? Was wird mit Wuppertal passieren in dieser Saison? Ganz interessante Frage, das sieht gar nicht gut aus. Oberhausen, spielfreudiger Moritz Stoppelkamp. Wir alle wissen, dass es kein 0-0-Spiel am Samstag gibt. Und ja, verflucht mich gerne alle, es wird ein Gegentor geben und ihr beide wisst von wem.
Es gibt einen Fluch.
Der Fluch.
Und der sticht im Prinzip immer.
Und wenn nicht, bei diesem Mann.
Ich werde nie vergessen, wie letztes Jahr das mit Maya Corbus passiert ist.
Ja, Maya Corbus.
Maya Corbus hat mich zum Weinen gebracht.
Ich war im Stadion noch nie so wütend.
Ist Tanju Öztürk nicht auch noch bei Oberhausen?
Ich glaube ja.
Der könnte sonst auch noch treffen. Also,
muss aber nicht sein.
Von daher,
reicht, ich.
Ich meine, also er war zumindest vor 2 Jahren noch bei Oberhausen. Der Tim wird
spielt noch.
Spielt noch. Ja, also da wäre dann noch ein zweiter, der gegen uns treffen könnte. Aber
bei Tanju mache ich mir da weniger Gedanken. Okay, jetzt habe ich es gejinxt. Aber bei Moritz, bei Moritz bin ich da wirklich. Aber ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir das gewinnen können. Hm. Also es geht jetzt, sag jetzt nicht, wie gesagt, ich sage, es ist aber der erste Prüfstein.
Ja.
Und da bitte ich halt viele, die jetzt Gütersloh und Türkspor gesehen haben, wie gesagt, das ist eine Findungsphase der Liga. Nach 10, 15 Spieltagen kannst du sehen, so wie die Kräfteverhältnisse tabellarisch sind.
Würde ich auch sagen.
Das pendelt sich jetzt noch sehr ein und deswegen, wir tippen ja wieder. Ich hatte 3-0 gegen Türkspor getippt, weil ich wusste, dass wir mindestens eine Klasse besser waren und es war ein 2-Klassen-Unterschied. Nach dem 3-0 zur Halbzeit hatten die keinen Bock mehr und deswegen muss man das alles irgendwie ein wenig in Relation packen.
Ja. Deshalb, also man kann Oberhausen von mir aus auch Gradmesser nennen, finde ich.
Mhm.
Weil Oberhausen ist ein gestandener Regionalliga-Verein. Guck dir die letzten Spielzeiten von denen an. Die haben immer vernünftig gearbeitet.
Mhm.
Transferpolitik, würde ich jetzt sagen, ohne dass ich der größte Regionalliga-Experte bin, war auch immer eine solide. Ich meine, die haben jetzt Stoppelkamp nochmal verlängert. Der hat in der letzten Saison gezeigt, was er kann und was er für ein Unterschiedsspieler in dieser Spielklasse ist.
Mhm.
Auch die Strukturen da sind seriös. Ne? Also das ist ein Verein, der auf für Regionalliga-Verhältnisse auf soliden Beinen steht und da immer vernünftig mitspielt.
Ich hege auch wenig Groll gegen Oberhausen, muss ich sagen. Ich
mein, klar, das ist so ein Nachbarschaftsderby.
Mm.
Dann ist man während des Spiels ist man dann hebt man mal kurz die Faust und dann ist man auf sportlicher Ebene Konkurrent und Rivale. Aber grundsätzlich, auch als ich letzte Mal da war und da ja nicht auf der Fanseite stand, sondern auf der Pressetribüne saß, die ganzen Akteure in Oberhausen auch. Ne? Ey, alles astreine Leute.
Mm.
Durch die Bank weg, eine tolle Erfahrung da gemacht beim letzten Mal. Bis auf das Ergebnis des Spiels, ne?
Mhm.
Also das kann
und das
natürlich
Benehmen einiger Duisburg-Fans.
Gut, das war natürlich auch scheiße. Dafür wurde sich, aber das muss man auch sagen, und auch das ist MSV Duisburg DNA, die Verantwortlichen für diese Toilettensauerei hatten sich ja auch am Ende entschuldigt und ich weiß ganz genau, was in den Köpfen davor ging. Und ich meine, heutzutage passiert mir das, glaube ich, so nicht mehr, aber der etwa, weiß ich mal, 15 Jahre jüngere Nils, der ist, wenn er vor Fußballwut übermannt war, auch schon mal durchgedreht und hat rumgeschrien und
nicht
gegen eine Wand getreten oder so. Das soll das alles nicht rechtfertigen. Mhm. Ich will nur sagen, dass ich am Ende entschuldigt worden ist und ich glaube, da war dann auch kein allzu großes Bad Blood mehr von Oberhausener Seite.
Mhm. Ja. Also wie gesagt, ich würde es auch ein Gradmesser nennen. Ich würde mich aber auch nicht ärgern, wenn es nur ein 1-1 gäbe oder jetzt sagen, weil, wie gesagt, diese Mannschaft ist in größeren Teilen zusammengeblieben als der MSV.
Ja.
Viele der Spieler kennen die Liga schon länger als, gut, wir haben natürlich auch viele erfahrene Spieler, aber mit dem Turn oder mit der Pressure, die wir jetzt kommen und mit diesen 2 Siegen im Rücken, müssen wir auf jeden Fall aber auch aufpassen. Und da möchte ich Dietmar Hirsch auch nochmal zitieren, diese kontrollierte Euphorie, die muss auf jeden Fall auch auf dem Platz am Samstag sein. Das heißt, ne, Türkspor und Gütersloh vielleicht ein bisschen aus den Köpfen kriegen. Wobei Gütersloh körperlich so gut dagegen gehalten hat, da war das ja länger offen.
Mhm.
Ich würde zumindest bitten, kriegt Türkspor aus den Köpfen, das ist für mich ein sicherer Absteiger.
So, jetzt haben wir über Oberhausen geredet, wir haben über Türkspor geredet, aber Johannes, wir haben nur ansatzweise über das geredet, weshalb du eigentlich hier bist, weshalb wir gesagt haben, ja, dann komm mal vorbei, weil du so ein geiles Projekt hast. Du hast uns gerade ein Video gezeigt.
Yes.
Und das skizziert die letzten Monate, finde ich, ganz gut. Also es geht los mit frustrierten Fans, die mal wieder einfach nur sagen, wie kann es sein, dass der MSV da so reinscheißt? Der Abstieg ist dann sicher.
Ohne zu viel vorzugreifen, weil das Projekt wird ja bald erscheinen. Aber ich würde dich hier direkt quasi abholen.
Soll ich nicht spoilern, oder was?
Ganz genau.
Okay, alles klar.
Jetzt hier so auf so eine smooth Art und Weise verhindern, dass du erzählst, was passiert.
Nein, verstehe ich.
Nee, ich möchte zumindest sagen, ich habe es gesehen und ich hatte von Anfang an Gänsehaut.
So viel darf man sagen.
Sieht super produziert aus.
Dankeschön.
Also wirklich so etwas. Also das hat, auch wenn ich alle Aktionen von MSV bis jetzt auch cool fand und auch so ein bisschen mit diesem Humor, mit diesem etwas, dass das so ein bisschen cringy ist, also dass das damit spielt. Ne? Ja. Das fand ich genau, weil genau die richtige Dosis, ich alles fand cool.
Auch die Trikotvorstellung zum Beispiel ziemlich gelungen.
Alles super. Wie gesagt, ich möchte da gar nicht reinreden. Das
aber das ist
mir
schon.
Aber dafür, das ist doch mal was anderes. Das ist wirklich etwas, wo ich sagte, boah,
ist ja nur emotional.
Ja,
bevor es jetzt zu viel Lob gibt, ich erzähl mal kurz, wie wir das gemacht haben. Wir hatten eigentlich, also erstmal sei gesagt, meine Kollegin und gute Freundin Kira Rosendahl, die hat da genauso maßgeblich dran mitgewirkt wie ich. Wir haben gemeinsam Regie geführt, sie hat etwas mehr produziert und das Ganze organisiert. Ich hatte ein bisschen mehr mit der Bildgestaltung zu tun, wir beide gleich viel mit den Darstellern. Die ist nur nicht so heiß darauf, noch mehr Podcasts zu machen, als sie das bei uns eh macht, weil sie ist das Gesicht unseres Podcasts und hat gesagt, Johannes, geh du. Und ich hatte letzte Saison eigentlich noch, als noch nicht ganz klar war, wie geht das jetzt hier aus, hatte ich bisschen was geschrieben, was so ein Stück weit Momentum wiederbringen sollte, aber das wurde dann leider im Keim erstickt und dann war halt das Drehbuch nicht mehr anwendbar auf die Situation, in der der MSV dann war, weil dann relativ schnell klar war, okay, das wird hier leider nichts mehr. Und dann, weil irgendwie musste ich so mein Unmut, meine Trauer in was Positives verbalisieren. Und dann ist es zu der Zeit nichts geworden. Dann war guter Rat teuer. Und dann nach Ende der Saison hat Kira sich dann ein Herz gefasst und das Ganze adaptiert, sodass wir es auf die neue Saison anwenden können und ein Tief und dann ein kommendes Hoch erzählen können. Und dann haben wir uns rangesetzt und geguckt, okay, wie könnte man diesen Spannungsbogen irgendwie vernünftig erzählen unter den Gesichtspunkten, die der MSV bei einem, wir hatten vor einigen Monaten ein Treffen mit einigen Leuten im Presseraum an der Westender und haben da so ein bisschen besprochen, dass es quasi darum geht, verschiedene Leute abzubilden. Da flog auch schon dieser Begriff MSV-Verein drum. Und daran haben wir uns natürlich so ein bisschen orientiert und geguckt, dass wir verschiedene Lebensrealitäten abbilden, die aber am Ende des Tages alle den MSV im Herzen tragen. Und haben das jetzt quasi, wir haben dieses Jahr den Komfort, dass wir so ein, zwei, dreimal im Jahr so Projekte in Eigenleistung quasi machen können. Also das wäre nicht möglich gewesen ohne die ungefähr 50 Beteiligten hinter und vor der Kamera, die das vollkommen unentgeltlich gemacht haben, ohne die Leute, die uns technisch unterstützt haben. Also wir sind Anchor Street Originals, aber Witcher als Produktionsfirma auch aus Duisburg, auch super Jungs, seien da nochmal genannt, die uns maßgeblich mit Technik unterstützt haben. Und dann haben wir nicht dieses Wochenende, sondern das davor, 3 Tage gedreht mit 5 Hauptdarstellern, über 30, 40 Komparsen an 8 Locations, um zu gucken, diesen Geist einzufangen. Und der Support, den wir erfahren haben, war überwältigend. Wir haben U15, ich glaube DC-Jugend, irgendwie so, nee, nicht DC, B, A-Jugend, Jungs von Preußen bekommen, da waren dann 15 Jungs auf dem Platz von Etus Bissingheim, die haben uns supportet. Also es war wirklich wahnsinnig, wir hatten so viele Trikots und Merch, von dem ich nicht wusste, dass er existiert, großartige Sachen. Und wir wollen so unseren kleinen Beitrag zu dieser Euphorie leisten, zu dem, was Christian Koke leistet, zu dem, was die neue Leitung vorhat, und dem dieser überwältigenden Präsenz, die man sich so gewünscht hat über die letzten Jahre, die jetzt so langsam in der Stadt aufkommt. Und dann hatten wir eigentlich vor, es 2-3 Wochen zu schneiden. Und ich war letzte Woche unterwegs, deswegen konnten wir da nicht arbeiten. Und jetzt haben wir gestern 14 Stunden geschnitten und das wird die ganze Woche noch so sein, bis wir dann Freitag rauskommen, um im richtigen Moment vor Oberhausen nochmal so unseren kleinen Beitrag versuchen werden, einen Impuls zu leisten.
Also Freitag kommt das Video raus und
wo kann man das denn finden? Und sag mir mal ganz kurz, was ist das genaue Ziel des Ganzen? Was ist der Best Outcome für die ganze Sache?
Also für mich ist das insofern ein wichtiges Projekt, als dass ich den MSV wirklich, wirklich tief in meinem Herzen trage und ein schönes Projekt machen wollte, womit wir auch auf Kunden oder Leute, mit denen wir arbeiten wollen, zugehen können und sagen, hey, schaut mal, das ist das, was wir leisten können, wenn wir keine Kohle an die Hand bekommen und wenn wir uns selbst die Zeit nehmen, daran zu arbeiten, wie soll das dann erst aussehen, wenn man mal ein bisschen Budget an die Hand bekommt. Ich rede jetzt nicht explizit vom MSV, weil die budgetäre Situation nicht zulassen wird, dass man da irgendwie auf diese Art und Weise groß kooperiert. Auf der anderen Seite aber auch einfach dieses, wenn es möglichst viele Leute in Duisburg sehen und möglichst breite Anerkennung gefunden wird über die Grenzen der verschiedenen Gruppierungen hinaus und die Leute sagen, ey, irgendwas daran, das packt mich. Ich finde toll, dass Fans, die sich nicht irgendwo genau zuordnen, dass die so etwas beitragen, dann bin ich unfassbar glücklich.
Ne? Also Herz auf der einen Seite.
Herz.
Und natürlich,
da ist es wieder.
Da ist das Herz. Ne? Also ich wollte drauf hinaus am Anfang der Folge und ich glaube, es kommt gut rüber. Auf der anderen Seite stärkt das natürlich auch euer Portfolio für künftige Filmproduktionen nach Möglichkeit.
Weil es gibt nichts Frustrierenderes, als zu wissen, ich könnte eine andere Leistung abrufen, aber durch die Gegebenheiten, die das Leben nun mal hat, jeder muss über die Runden kommen, macht man dann doch viele Sachen, die relativ simpel ist und noch nicht mal wie bei euch einen journalistischen Anspruch haben. Ne? Und für jemanden, der aus der künstlerischen Ecke kommt und dann eher in die Dienstleistung gerutscht ist, um zu überleben, ist das halt irgendwie absolut toll, etwas abzubilden und zu sagen, das hier ist die Arbeit, die wir wirklich machen wollen, Leute. Hiermit wollen wir auf euch zugehen. Hm. Ne? Das ist so unsere egoistische Perspektive darauf, wenn man es so nennen möchte. Ne?
Ja gut, ich glaube aber, da überwiegt dann am Ende doch der Nutzen auch für alle MSV-Fans, die das sehen werden.
Ich hoffe doch.
Euer kleiner Egoismus sei da, glaube ich, auszublenden. Und ich finde das ja auch absolut in Ordnung zu sagen, hey, wir machen jetzt hier ein Projekt daraus, was unsere Leidenschaft ist. Ich glaube, daran fällt es ein bisschen leichter, auch nochmal irgendwie unentgeltlich zu arbeiten und sagen, wir schieben das jetzt einfach an. Ende ist es natürlich auch ein Imager, verstehe ich, aber einfach die Möglichkeit zu haben, zu dem, was einem am Herzen liegt, so ein großes Ding zu machen. Und ich muss nochmal sagen, ihr könnt es jetzt natürlich noch nicht sehen, wenn ihr die Folge jetzt nicht gerade erst nach Freitag hört. Ist echt ein Hochglanzvideo. Das sieht echt geil aus und das transportiert eine ganze Menge Emotion.
Wo kann ich mir das denn angucken? Wie wird das auf jeden Fall jetzt transportiert?
Also unser fester Plan ist das, über Social Media zu publizieren, einfach weil du da so viele Multiplikatoren hast und so viele Leute das dann sehen werden. Und wir uns gut vorstellen können, weil schon so viele Leute hinter den Kulissen waren, dass das viel überschwappen wird und möglichst viele Leute erreichen. Ja, und dann werden wir es später natürlich noch auf unserer Website publizieren und auf verschiedenen Plattformen. Sicherlich wird es dann hinterher auch nochmal auf YouTube kommen. Mhm. Aber für die erste Welle quasi, für dieses zwischen Freitag 12 Uhr und Spielbeginn in Oberhausen, wird es auf Social Media kommen. Und da sind wir auch gerade noch dabei, auszuloten, mit wem gemeinsam wir diese Sache quasi publizieren können. Ne?
Weil verstehe.
Alles zu Johannes.
Werden
und
wir
seinen Projekten gibt es natürlich
die Shownotes
in den Shownotes, genau. Da könnt ihr gerne draufklicken und am liebsten sogar Props da lassen.
Sehr gerne.
Je nachdem, wann ihr unseren Podcast hört, werdet ihr wahrscheinlich das Video schon gesehen haben. Sonst weisen wir uns natürlich hier gerne drauf hin. Wir machen heute nur eine halbe Stunde, das hat einen kleinen Grund. Wir haben hier bei Radio Duisburg noch einen Einsatz, den ich dringend wahrnehmen muss als Reporter. Da grätscht das Tagesgeschäft gerade in unsere Podcast-Aufzeichnung. Aber wer weiß, Johannes, vielleicht drehst du ja noch ein bisschen mehr zum MSV Duisburg und kommst demnächst nochmal vorbei.
Also es gibt auf jeden Fall noch weitere Konzepte, die wir rumliegen haben, die nur auf den MSV zugeschnitten sind. Wir haben Bock und jetzt haben wir erstmal noch zwei lange, lange Tage und Nächte vor uns, um das Projekt noch auf das allerhöchste Level zu bringen.
Das heißt, liebe Zebras, wenn ihr das hier hört, beziehungsweise wenn ihr das dann gesehen habt, wir hatten ihn zuerst, Johannes Hauswirt, hier bei uns im Podcast. Er ist der Urheber dieses schönen Videos, das ihr am Freitag sehen werdet oder bereits gesehen habt.
Es ist immer schwierig mit den Zeitbezügen, ne, wenn man nicht weiß, wann die Leute uns hören. Aber das kommt schon hin. Bevor wir tippen, eine Sache noch. Wir haben heute auch wieder Kameras stehen gehabt. Danke fürs Feedback nach Christian Koke. Wir haben ein bisschen umgebaut. Ich gucke jetzt mal in die zwei verschiedenen Kameras, die wir haben. Also wir arbeiten nach wie vor.
Mich sieht man nur in einer.
Ja, in einer so ein bisschen. Also wir müssen noch mehr Kameras aufstellen und so. Aber wir arbeiten auch an diesem Videoprodukt, dass man hin und wieder mal so ein paar Highlights auch auf Social Media veröffentlicht. Also wie gesagt, da danke fürs erste Feedback. Und wenn das hin und wieder nochmal nicht ganz so rund aussieht, da eine Animation vielleicht ein bisschen krüschelig ist und hochauflösender sein sollte, seht es uns nach. wir doktern da jetzt einfach in der laufenden Staffel dran rum, weil in der laufenden Staffel halt auch die Idee jetzt kam, das zu machen. Wir werden euch jetzt auch euch reine Podcast-Hörer nicht jede Woche damit zulabern. Ich wollte es nur noch einmal erwähnt haben. Und jetzt tippen wir hinten raus natürlich noch das anstehende Spiel gegen Rot-Weiß Oberhausen am Samstag.
Jetzt habe ich auch noch Anfang.
Boah. Na klar.
Bevor jetzt gleich keine Zeit ist, ihr moderiert ja sehr souverän, möchte ich mich nochmal bedanken, Tim Nils. Danke, dass wir hier sein durften und euch das Projekt vorstellen.
Sehr gerne. Herz immer.
Auf jeden
Fall. Ich bin vorsichtig geworden mit Tipps irgendwie.
Wir auch. Wir machen es seit zwei Spieltagen läuft es jetzt, also deswegen, wir machen das jetzt, bis es wieder Kacke läuft.
Von einem Tor gehe ich definitiv auch aus, auf gegnerischer Seite. Mhm. Ich denke, es wird das engste Spiel, was wir bisher diese Saison erlebt haben. Sagen wir mal 2-3 aus Oberhausener Sicht. Also, dass wir da einen knappen Sieg nach Hause bringen. Mhm. Gerne auch in der 86. Minute oder so.
Ich werde jetzt auf MSV-Sicht reden, also sage ich 4-2.
Mhm.
Mal was Wildes tippen.
Ja, ich rede auch aus MSV-Sicht und ich sage 3-1 für den MSV.
Alles klar. Dann haben wir auf jeden Fall, sind wir uns einig, dass einige Tore fallen werden, oder?
Auf jeden Fall.
Okay.
Bin ich dabei.
Liebe Leute, wie gesagt, wir hätten hier noch länger machen können. Wir mussten uns so ein bisschen auf den Redaktionsalltag einrichten. Seht uns das an dieser Stelle bitte nach. Nächste Woche haben wir aber einen Gast, der wird viel mit uns reden wollen. Für den werden wir uns viel Zeit nehmen. Und der ist auf jeden Fall auch MSV durch und durch. Und da freue ich mich schon seit langer Zeit, dass er kommen wird. Aber das war mein Mystery-Teaser für heute. Mhm. Liebe Leute, wir sehen uns höchstwahrscheinlich in Oberhausen. Und wenn nicht, habt ein tolles Wochenende mit 3 Punkten. Haut rein, ciao.
Tschö.
Ciao, ciao.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.